Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Sie ist im Leningrader Komsomolzen so banal und egal wie der kubanischen Companiera, unerreichbar und unnütz. Allein dem deutschen Spießbürger gilt sie alles. Und zu allem WM-Titel, Wiedervereinigung und Wiederwahl schickt sie sich an, dies gottgesegnete deutsche Jahr endgültig noch zu krönen, die weise Weihnacht. Die Institution des christlichen Staates sei in Einrichtung der Unfreiheit und Ausdruck eines schwachen spießbürgerlichen Bewusstseins, schrieb der Junghegelianer Bauer 1843 und scheint bis heute recht zu behalten. Zu überwinden seien sie nur durch wirkliche Kritik und wirklich freie Gedanken. Dafür aber, so schränkt Bauer schon vor 150 Jahren ein, könnte es zwei Jahrtausende dauern. Nicht ganz so lange muss auf unser freigeistiges und staatsüberwindendes Dienstagsinfo gewartet werden. Hier die Themen im Überblick.
Zu Beginn erstmal eine ganze Latte Kurzmeldungen.
Zur Aktualität in der Entwicklung in Gorleben.
Zur Bürgerversammlung zum Freiburger Rieselfeld.
Zum Thema sexueller Missbrauch in der Psychotherapie.
Aber auch zum Thema Verhaftung von Isabel Jakob.
Sowie zur aktuellen Entwicklung und den Ereignissen in Guatemala.
Und, wie zurzeit oft, bei Radio Dreieckland zum Thema Wohnungsnot.
Danach unsere Schwerpunktbeiträge.
Zuerst ein Gespräch mit einer Bäuerin zur ökonomischen Situation in der Landwirtschaft sowie zu einer gerade angelaufenen Kampagne zur sozialrechtlichen Gleichstellung der Frau in der Landwirtschaft.
Danach wird es etwas theoretischer, obgleich das Thema fast dasselbe bleibt. Die GATT-Verhandlungen. Wer verspricht sich davon eigentlich was? Und welche Chancen gibt es für die hiesige Landwirtschaft, wenn die Grenzen fürs Geld zumindest immer durchlässiger werden?
Im zweiten Teil des heutigen Infos dann zwei internationale Beiträge. Frieden im Nahen Osten? Zumindest scheint sich einiges zu bewegen zurzeit. Oder ist alles nur Bluff, um Kriegsgegnerinnen und Deserteure hierzulande oder auch weltweit zu beschwichtigen? Ein Interview mit Karam Keller aus Hamburg.
Und zum Schluss noch ein etwas längerer Beitrag zur Kampagne Freedom Now in den USA. Zur Stunde findet hierzu ein Tribunal in New York statt. Thema sind die Menschenrechtsverletzungen in den USA, insbesondere wenn es um politische Prozesse, Verurteilte in Todeszellen oder die Verfolgung Schwarzer geht.
Und nach alledem noch eine ganze Reihe von Veranstaltungshinweisen.
Ja, und dann vielleicht noch unsere Telefonnummer. Hier im Studio, da könnt ihr uns erreichen unter Freiburger Vorwahl 31028. Und wie immer sind uns eure Anregungen und Wünsche und auch eure Kritik recht herzlich willkommen.
Nun zu unserer ersten Kurznachricht zu Gorleben. Im Januar dieses Jahres wurde die erste Teilgenehmigung für den Bau der Konditionierungsanlage in Gorleben vom niedersächsischen Umweltministerium erteilt. In dieser Anlage soll hochradioaktiver Müll, der bei der Wiederaufbereitung von Brennelementen anfällt, für die unterirdische Endlagerung verpackt werden. Wobei aber der Bau eines Endlagers noch gar nicht endgültig genehmigt ist. Die Gruppe Ökologie, ein Institut für ökologische Forschung und Bildung aus Hannover, hat nun in einer Studie schwere Bedenken gegen den geplanten Bau der Anlage geäußert. Sie kommt darin zu folgenden grundlegenden Ergebnissen. Die Hauptaufgabe dieser Pilotkonditionierungsanlage ist nach wie vor unklar. Die Betreiber, die Energiewirtschaft und die Bundesregierung sind sich höchst uneinig bezüglich ihrer Erwartungen. Einerseits sollen in der Pilotkonditionierungsanlage Konditionierungsverfahren für abgebrannte Brennelemente entwickelt und erprobt werden. Andererseits wird die kommerzielle Nutzung gefordert. Das heißt, ein Großteil der radioaktiven Abfälle, die bei der Wiederaufbereitung bundesdeutscher Brennelemente im Ausland anfallen, entspricht nicht den Anforderungen für die Lagerung in der Bundesrepublik. Diese Abfälle müssen deshalb nachkonditioniert, sprich im Wesentlichen neu verpackt werden. Darüber hinaus fordert die Energiewirtschaft die Anerkennung der Pilotkonditionierungsanlage als Entsorgungsvorsorgenachweis für den Betrieb von Atomkraftwerken. Jede einzelne dieser Anforderungen würde die PKA auf Jahre hinaus auslasten. Wenn das Atomprogramm beibehalten wird, muss eine größere Anlage folgen, vorzugsweise dann sicherlich am gleichen Ort. Zweitens, für die Erteilung der Teilgenehmigung durch das Umweltministerium im Januar 1990 fehlten wesentliche Voraussetzungen. So existiert zum Beispiel kein Konzept zur Überwachung des spaltbaren Materials in der PKA. Das heißt, pro Jahr kann damit eine Menge von maximal 42 Kilogramm Plutonium ohne Nachweis geführt werden. Die Entsorgung dieser Entsorgungsanlage ist ebenso völlig ungeklärt. Denn weder jetzt noch in absehbarer Zukunft steht ein Endlager zur Verfügung für die konditionierten Brennelemente und radioaktive Abfälle. Die Genehmigungsbehörde hat außerdem dem Gebot der Minimierung der Strahlenbelastung nicht ausreichend Sorge getragen. So hätten unter anderem folgende Auflagen erteilt werden müssen: Verzicht auf das Zerschneiden von Brennelementen, Einbau von Jodfiltern und Rückhaltung des gasförmigen Krypton 85. Bei dem von der rot-grünen Landesregierung zu Beginn ihrer Amtszeit proklamierten Ausstieg aus der Atomenergienutzung ist eine zentrale Konditionierungsanlage sowieso überflüssig. Nach einem sofortigen Rückzug aus den Wiederaufbereitungsverträgen mit Congema und BNFL könnten die abgebrannten, unzerlegten Brennelemente dezentral nach entsprechender Zwischenlagerung am AKW-Standort direkt in Endlagerbehälter verpackt werden.
Rettet das Rieselfeld. Wir verlieren keine Zeit. Wir handeln. Die Initiative Rettet das Rieselfeld e.V. lädt zur Bürgerversammlung zur Erhaltung des Rieselfelds ein. Mittwoch, dem 12.12.1990, Paulussaal, 20 Uhr.
Sondern alle, die ein Stück ökologisch wertvolle Landschaft retten wollen, werden aufgefordert, in der Bürgerversammlung für die Erhaltung der Rieselfeldlandschaft und gegen die Bebauungspläne der Stadt abzustimmen. Die 10.000 Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrer Unterschrift die Durchführung der Bürgerversammlung erzwungen haben, haben gleichzeitig die Tagesordnung mitbestimmt. Denn nach den Ausführungsbestimmungen zur Gemeindeordnung, § 20a Bürgerversammlung, hatten sie ein Recht auf eine selbstbestimmte Tagesordnung.
Die Grenzen dieser Selbstbestimmung allerdings sind die Vorgaben der Stadt und die will die Bebauung des Rieselfelds um jeden Preis. Nochmal, wie schon eben gehört, Horst Luppe von der Initiative gegen das Rieselfeld.
Die Stadt hat im Vorfeld eine breit angelegte Emotionalisierungskampagne zur Wohnungsnot in Gang gesetzt. So werden die Wohnungssuchenden von der städtischen Siedlungsgesellschaft aufgefordert, auf der Bürgerversammlung gegen die 10.000 Antragsteller aufzutreten.
Schon Bürgerversammlung, dann wenigstens ein geschicktes Ausspielen von unterschiedlichen Bedürfnissen der städtischen Bevölkerung.
An alle Wohnungssuchenden heißt es heute in der BZ. Viele tausend Wohnungssuchende sind bei den freien und genossenschaftlichen Trägern sowie bei der Stadtverwaltung gemeldet. Täglich erleben wir die soziale Not der Freiburger Bürger und die Wünsche nach Wohnraum für junge Menschen, Senioren, Studenten und Familien. Kommen Sie zur städtischen Bürgerversammlung, Mittwoch, 12.12.1930 im Paulussaal in der Dreisamstraße. Es geht um Ihre Zukunft, Ihr Recht auf menschenwürdiges Wohnen, Ihre Interessen.
Auf den ersten Blick haben diese beiden angekündigten Versammlungen nur den Ort und den gemeinsamen Termin gemeinsam. Aber es ist System der Stadt. Es wäre doch praktisch im Sinne der Stadtverwaltung, wenn die Wohnungssuchenden sich gegen die Bürgerinitiative zur Errettung des Rieselfelds wenden würden, statt von der Stadt zu fordern, dass sofort zugunsten eines Wohnungsbaus die Planungen für die Kultur- und Tagungsstätte gestoppt und auf dem Gelände stattdessen zum Beispiel Büroraum für alle städtischen Einrichtungen geschaffen würde. Die Büros, die bisher nämlich in den einzelnen Wohngebieten Wohnungen blockieren. Oder dass statt eines langfristigen Flugplatz für Freiburg-Konzepts das Flughafengelände bebaut wird. Oder der Fantasie und Realität sind keine Grenzen gesetzt. Die heutige eben gehörte Großanzeige in der Badischen Zeitung hat den von der Stadt mobilisierten Wohnungsunternehmen nach Auskunft der Badischen Zeitung 5.949,72 Mark gekostet plus 14% Mehrwertsteuer. Mit Geld allein lässt sich die Bebauung des Rieselsfelds aber nicht erreichen. Deshalb möchten wir hier an dieser Stelle nochmal mobilisieren. Kommt am Mittwoch, den 12.12. in den Paulussaal. Dort findet die Bürgerversammlung um 20 Uhr statt. Allerdings befürchtet die Bürgerinitiative gegen das Rieselsfeld, dass die Stadt ihrerseits mobilisiert und um 19 Uhr schon alle Plätze besetzt sein werden und Stehplätze wird es nicht geben. Deswegen empfiehlt sie, schon vor 19 Uhr im Paulussaal am Mittwochabend da zu sein.
Sexueller Missbrauch in der Psychotherapie. Eines der Themen, dessen Umfang und Bedeutung ungleich höher ist als seine Bekanntheit. Und Freiburg ist dabei fast noch eine Hochburg der öffentlichen Diskussion zum Thema. Durch die Veröffentlichung anonymer Verführung auf der Couch legte der Freiburger Chore Verlag schon vor 2 Jahren die erste bundesdeutsche Publikation dazu vor. Durch die Initiative einer Selbstbetroffenen fand vor 4 Wochen endlich auch eine Großveranstaltung und damit eine breite Diskussion darüber statt. Der Besuch von fast 1000 Menschen, die gar nicht alle in die Veranstaltung gelassen werden konnten, zeigt das Interesse. Nüchterne Zahlen zeigen die Notwendigkeit zur Auseinandersetzung. In den USA gaben 20% aller in einer Studie befragten Therapeuten zu, mindestens einmal eine Klientin sexuell missbraucht zu haben. 65% haben nach eigenen Angaben schon mal Klientinnen behandelt, die früher in Therapien sexuell missbraucht wurden. Für die Bundesrepublik gibt es zwar keine systematischen Untersuchungen. Als Nebenergebnis von anderen Forschungsobjekten werden zwar mal Zahlen um 10% aller Frauen genannt, aber das wirkliche Ausmaß ist unklar. So unklar und unscharf wie in der Diskussion vor 4 Wochen übrigens die Folgen des sexuellen Missbrauchs für die betroffenen Frauen blieben. Am meisten lieferte dazu noch die Schweizer Psychoanalytikerin und Autorin Ursula Wirz. Ihr Beitrag damals, aber auch die Diskussion um die juristischen Interventionsmöglichkeiten werden mit Kernstücke der heutigen Frauen- und Lesbensendung in Radio Dreieckland sein. Darüber hinaus wird versucht werden, sexuellen Missbrauch noch einmal genauer zu bestimmen und Maßnahmen für Frauen aufzuzeigen, sich vor sexuellem Missbrauch in der Therapie zu schützen. Mit ein Stück mehr Öffentlichkeit für dieses Thema in Radio Dreieckland, Frauen- und Lesbenradio, ab 19 Uhr heute Dienstag.
Guatemala. In der Nacht zum 2. Dezember kam es bei der Stadt Santiago Atitlan zu einem Massaker, bei dem mindestens 24 Menschen, darunter auch Kinder, ermordet wurden. Mindestens 19 weitere wurden verletzt. 7 Personen waren verschwunden. In der Nähe der Stadt stationierte Soldaten hatten einen Laden überfallen und dabei, als der Besitzer Widerstand leistete, ein Kind verletzt. Daraufhin zogen mehrere tausend Menschen zum Militärstützpunkt, um ein Gespräch mit dem Kommandanten und die Untersuchung des Zwischenfalls zu fordern. Ohne Vorwarnung schossen Soldaten mit Maschinengewehren in die Menge. Als am nächsten Tag der guatemaltekische Menschenrechtsbeauftragte in den Ort kam, war der Kommandant ausgewechselt. Er soll dem Präsidenten Cerezo eine Petition mit über 15.000 Unterschriften übergeben, die die folgenden Forderungen enthält: genaue Untersuchung des Massakers und vor allem die Bestrafung der Verantwortlichen, Versorgung der Verletzten und Garantien für ihre Sicherheit, Entschädigung der Familienangehörigen der Opfer, Abziehen von Soldaten und Militärpolizei aus der Region. Ohne Aufsehen im Ausland passiert wahrscheinlich, wie so oft, überhaupt nichts. Deshalb plant die Informationsstelle Guatemala in Bonn eine Briefaktion. Außerdem soll das Massaker vor dem Europaparlament vorgebracht werden. Schließlich erhält die angeblich demokratische Regierung westliche Militärhilfe. Genauere Informationen über das weitere Vorgehen habe ich jetzt leider nicht. Diesen Monat wird die Guatemala-Gruppe voraussichtlich noch eine Sendung bei Radio International machen. Bis dahin gibt es bestimmt noch Genaueres, vor allem auch, wie man sich einmischen kann.
Ja, eigentlich sollte jetzt an dieser Stelle ein kurzer Bericht über die Umstände der Verhaftung von Isabel Jakob folgen, die trotz Erkrankung am Morbus Basedow und daraus resultierender Haftunfähigkeit am Donnerstag in den Knast in Bräungesheim gewandert ist. Bisher sind aber keine genauen Infos zu kriegen. Wenn es da was Neues zu sagen gibt, dann werdet ihr das auf jeden Fall im Info erfahren. Jetzt nochmal was kurz zum Hintergrund oder zur Erinnerung. Als Freundin eines der mutmaßlich Beteiligten am Sprengstoffanschlag auf die Messe AG in Hannover 1985 wurde Isabel Jakob der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und der Beteiligung zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion angeklagt. In der anschließenden Isolationshaft traten die ersten Symptome der Basedow'schen Krankheit bei ihr auf. Sehstörungen, Kreislaufschwäche, Durchfall und starke Gewichtsabnahme. Eine häufige Begleiterscheinung dieser Erkrankung ist auch eine Augenveränderung, in deren Verlauf es im Stadium 5 zu Hornhautschädigungen bis hin zum Sehausfall und zur Erblindung im Endstadium 6 kommen kann. Isabel Jakob ist bereits im Stadium 4 an dieser Zusatzerkrankung erkrankt. Bei dem Krankheitsbild Morbus Basedow produziert der Körper Antikörper gegen die eigene Schilddrüse. Wichtige Stoffwechselprozesse, die über Hormone der Schilddrüse gesteuert werden, entgleisen dann. Eine daraus resultierende Hormonüberflutung kann zu einer lebensbedrohlichen Erschöpfung aller Körperzellen führen. Auslöser dieser Krankheit ist als entscheidender Faktor Stress. Dass eine Haftsituation das Stressniveau deutlich anhebt, kann sich Mensch auch ohne medizinische oder psychische Kenntnisse vorstellen. Es fand sich aber sogar ein Mediziner, der im Falle Isabel Jakobs klarstellte, dass ihre Therapiefähigkeit in der Haftsituation nicht gegeben sei. Isabel Jakob wurde daraufhin 1986 aus der Haft entlassen, im April 87 jedoch wegen Beteiligung an dem Messeanschlag zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Eine Revision des Urteils wurde im Februar 90 abgelehnt. Seit dem 18.10.90 bestand nun ein Haftbefehl gegen Isabel Jakob, obwohl sich ihr Zustand auch nach einer Schilddrüsenoperation nur unwesentlich gebessert hat. Ein eigens auf Antrag der Verteidigung befragter Gutachter und Schilddrüsenspezialist formulierte: Jeder Patient mit einer Schilddrüsenüberfunktion braucht eine ruhige und verständnisvolle Umgebung mit wenig Lärm und Aufregungen. Längere Ruhepausen mit viel Schlaf und Spaziergängen im Wechsel wirken sich meist günstig aus. Nicht gerade die treffendste Schilderung eines Knastalltags. Einleuchtend, dass die Haftsituation mit ihren hohen physischen und psychischen Belastungen nicht den geeigneten Therapierahmen für die Behandlung von Isabel Jakob darstellt, noch, dass sich unter solchen Umständen ihr Krankheitszustand bessert. Deshalb lautet die Forderung weiterhin: Isabel Jakob und alle anderen haftunfähigen Gefangenen müssen sofort raus. Wer gegen die Wiederinhaftierung von Isabel Jakob protestieren will, sollte das tun. Und zwar schriftlich bei der zuständigen Justizministerin von Niedersachsen, Frau Alm Merk, Waterloo-Platz in 3000 Hamburg. Also wer gegen die Inhaftierung von Isabel Jakob protestieren will, schreibt an die Justizministerin von Niedersachsen, Frau Alm Merk, Waterloo-Platz in 3000 Hannover.
Wohnungsnot in Freiburg. Selbst mit Doktortitel, reichen Eltern, hoher Belohnung oder der Bereitschaft, die Wohnung zu renovieren, ist es oft sehr schwierig oder unmöglich, ein Zimmer oder eine Wohnung zu finden. Hier nun ein besonders krasses Beispiel, zu welcher Anbiederung Leute sich gezwungen fühlen. Ich lese Auszüge aus einem Brief vor, der in Briefkästen in der Viere gefunden wurde. Sehr geehrte Frau Hausbesitzerin, sehr geehrter Herr Hausbesitzer, erlauben Sie, dass ich mich auf diese Weise an Sie wende. Vielleicht vermieten Sie gewöhnlich nicht oder nicht mehr, weil Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Für diesen Fall möchte ich mich Ihnen etwas genauer vorstellen. Es könnte ja sein, dass Sie dann Ihrem Herzen einen Stoß geben. Ich komme aus einem leidlich guten Stall, nämlich aus einem oberschwäbischen Pfarrhaus. Man sagt, ich sei ein ruhiger, friedlicher und umgänglicher Zeitgenosse, der mit seinen Mitmenschen kann. Tatsächlich sind Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft hohe Werte für mich. Auch liegt mir daran, dass man miteinander auskommt und der Hausfrieden nicht bloß auf dem Papier steht. Im Haushalt habe ich schon immer mitzuhelfen gehabt. Von daher bin ich es gewohnt, ein Zimmer sauber und in Ordnung zu halten. Insofern würde ich mich dafür verbürgen, Ihnen ein verantwortungsbewusster Untermieter zu sein. Meine jetzige Vermieterfamilie könnte dazu sicher ein Wort sagen. Es ist sonst nicht meine Art, mich selber sozusagen anzupreisen. Aber nachdem ich sehe, wie es mit dem Freiburger Zimmermarkt bestellt ist, kann ich kaum anders. Selbstverständlich komme ich sofort bei Ihnen vorbei, um mich Ihnen vorzustellen, wenn Sie mir Nachricht geben.
EG braucht auch ohne GATT eine Agrarreform. GATT-Gespräche völlig festgefahren. Oder auch Politiker lassen Bäuerinnen im Regen stehen. Einkommen der Bauern sinken. Bauerneinkommen sinken um 25%. Das alles sind Schlagzeilen, die in den letzten Tagen bei uns im Briefkasten gelandet sind, aus den Zeitungen oder auch aus Flugblättern. Und wir haben uns überlegt, jemanden hier ins Studio einzuladen. Die Helga sitzt mir jetzt gegenüber. Du bist Landwirtin am Kaiserstuhl. Und wir hatten uns überlegt, wir unterhalten uns jetzt mal hier so kurz darüber, wie es zurzeit einfach ganz konkret um Leute, die in der Landwirtschaft tätig sind, um Bauern und Bäuerinnen bestellt ist, wie eure ökonomische Situation aussieht. Und später wollten wir vielleicht auch nochmal zu einer Kampagne, die zurzeit am Anlaufen ist, was reden. Aber vielleicht gerade zum Schluss hatte ich jetzt ja diese eine Schlagzeile zitiert, Bauerneinkommen sinken. Kannst du das so bestätigen? Ist es tatsächlich so, dass es im Gegensatz zu, sagen wir mal jetzt, der Industrie, wo jedes Jahr ein paar Prozent mehr drin sind und man sich dann um Prozentpunkte oder nach dem Komma sogar streitet, ist es tatsächlich so, dass die landwirtschaftlichen Einkommen wirklich sinken?
Ja, es ist so, dass die Einkommen in den letzten Jahren sehr gesunken sind, dass viele Bauernhöfe kaputt gegangen sind, viele Bauern arbeitslos geworden sind, beziehungsweise sich eine Arbeit suchen mussten. Man redet von 25%. Vielleicht ist auch noch schlimmer. Die einzige Chance, die ich darin sehe, wie die Bauern sich über die Runden helfen können, das wäre, in die Selbstvermarktung einzusteigen, was natürlich nicht für alle einfach ist. Das würde kleinere und mittlere Betriebe betreffen, wo ich auch denke, dass es dies die Betriebe sind, die auf diesem Weg aus diesem Dilemma rauskommen.
Was heißt denn das ganz konkret, Direktvermarktung?
Direktvermarktung bei uns zum Beispiel heißt, wir haben ein Weingut, wir behalten unsere Trauben selbst, bauen den Wein aus und verkaufen den Wein, das meiste ab Hof. Wir haben einen Gemischbetrieb mit Getreide, Kartoffeln, auch Vieh wegen der Kreislaufwirtschaft und verkaufen Kartoffeln, Getreide, Milch, Eier, Käse, alles ab Hof. Die Leute kommen zu uns auf den Hof und kaufen sich die Waren bei uns.
Ja, aber wieso ist das ein Ausweg? Wo bleibt denn normalerweise die Kohle, wenn ich jetzt in den Laden gehe und einkaufe? Wieso ist die Situation bei der Direktvermarktung besser, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, beim Gottlieb oder so wo einkaufen gehe? Für euch die Situation dann besser?
Für uns die Situation als solche, wenn wir haben auch einen kleinen Teil Vermarktung über Läden. Diese Läden bekommen die Produkte billiger, weil sie ja auch noch etwas draufschlagen müssen. Das heißt, wir haben nicht so viel Gewinnspanne darauf, als wenn die Leute direkt zu uns kommen. Außerdem kommen die Leute direkt zu uns. Das heißt, wir haben nicht die Aufgabe, diese Produkte in die Läden zu fahren und dort abzugeben. Wir sparen uns also auch noch einen Weg.
Könntest du das so in etwa vielleicht so über den Daumen formulieren, wo dann letztendlich das Geld bleibt, wenn ich jetzt nochmal in den Laden gehe und ich kaufe für 10 Mark Molkereiprodukte oder sowas ein. Wie viel landet denn dann zum Schluss in der Landwirtschaft, also wirklich im bäuerlichen Betrieb, und was bleibt denn dann irgendwo zwischendrin, bei Gottlieb oder Großmarkt oder so, wo hängen? Kann man das in etwa ausdrücken?
Also übertrieben würde ich jetzt mal sagen, übertriebenerweise landet vielleicht beim Bauern letztendlich ein Drittel und zwei Drittel in der Vermarktung.
Sind diese GATT-Verhandlungen, hatte ich ja gerade eben auch eine Schlagzeile vorgelesen, sind die für euch, was nehmen wir mal an, sie wären jetzt zum Abschluss gekommen, ob da jetzt 30% oder was anderes dann als Verhandlungsergebnis da gestanden hätte, im nächsten Beitrag gehen wir da ja noch ein bisschen konkreter drauf ein, aber jetzt mal was euch konkret angeht, hätte das für euch positive oder eher negative Konsequenzen gehabt?
Also wir sind nicht begeistert über die GATT-Verhandlungen. Dieses Zollabkommen oder Zoll- und Handelsabkommen reguliert den Markt auf seine Weise nach dem Motto, dem Tüchtigen gehört der Markt. An den Kleinen wird sich nicht mehr orientiert, die Großen werden unterstützt, die Billigen, die groß produzieren können und billige Ware produzieren können, die machen das große Rennen und sahnen ab. Für uns gibt es nur die einzige Chance, aus dieser GATT-Misere rauszukommen. Erstmal, dass die Verbraucher sich nicht am Markt im klassischen Sinne als Konsumenten verhalten und das billigste Angebot kaufe, sondern mit dem Bewusstsein für ein globales, für einen globalen Zusammenhang auf Qualität achte. Das ist die eine Chance. Und die andere Chance, die uns sehr wichtig ist, das sind die Vermarktungsstrukturen, die durch gewisse Verbindlichkeit und Solidarität zwischen Erzeuger und Verbraucher gekennzeichnet sind. Eine Rettung aus dem Ganzen heraus, meine mir, gibt es nur durch eine Abkoppelung vom Weltmarkt in eine eigenständige Regionalentwicklung. Also, dass die Produkte regional vermarktet werden.
Ich kriege jetzt gerade ein Zeichen, dass anscheinend ein Hörer oder Hörerin Anruf da ist. Vielleicht legt ihr das gerade mal rüber.
Ja, kannst du loslegen?
Ja.
Ja, wunderbar. Ja, ich habe eine Frage an die Bäuerin, und zwar haben Sie ja gerade gesagt, Sie würden Direktvermarktung ab Hof vorschlagen oder praktizieren das auch selber. Würde denn das auf lange Sicht gesehen überhaupt, würde sich das fragen, wären überhaupt genug Menschen bereit, in der Stadt, aus der Stadt rauszufahren auf ihren Hof, um dort einzukaufen?
Vielleicht kannst du ja direkt einfach mal darauf antworten. Wie sind denn da eure Erfahrungen?
Ja, unsere Erfahrungen sind die, dass viele Leute von der Stadt kaufen bei uns ein, dass denen das sehr viel wert ist, nicht nur einzukaufen, sondern auch ein gewisses Einkaufserlebnis bei uns mitzukriegen. Die bereiten das vor, oftmals am Wochenende, kommen gleichzeitig mit ihren Kindern und haben somit nicht nur einen langweiligen Einkauf, sondern auch ein Einkaufserlebnis noch dazu. Und auf lange Sicht denke ich, wir sind jetzt in dieser Vermarktungsbranche drin oder in dieser Vermarktungsstruktur. Es gibt Leute, die jetzt rein wollen und die es schwerer haben, weil es schon bestehende Betriebe gibt. Aber es gibt Tendenzen, wie ich jetzt gehört habe, es gibt Einkaufsgemeinschaften,
diese Food-Coops,
wo man gleich größere Mengen absetzen kann. Auf diesem Weg passieren bei uns auch einiges, dass die Leute, wir bieten uns zum Teil den Leuten an, die kommen entweder zu uns rausgefahren oder wir geben ihnen den Service und bringen ihnen dann 3 Säcke Getreide oder 5 Säcke Getreide. Aber es kostet Energie und Zeit, ist nicht zu unterschätzen. Man muss etwas für die Vermarktung tun, sie fällt einem nicht in den Schoß. Mhm.
Ich würde jetzt gerne mal noch auf die Kampagne, die ihr jetzt begonnen habt, zu sprechen kommen. Die Kampagne zur sozialrechtlichen Gleichstellung der Bäuerinnen, da hat es ja schon mal einen Vorstoß gegeben, eine Bundesratsinitiative, die hier aus Baden-Württemberg gekommen ist. Vielleicht kannst du erstmal den Missstand aufzeigen. Der hat ja im Grunde sich nicht geändert, trotz dieser Initiative, die es mal gegeben hatte von Seiten der Politiker. Das war ja doch wohl eher eine Täuschungsaktion. Was ist das für eine Aktion und warum gerade jetzt? Worum geht's da?
Also das ist die Kampagne um die sozialrechtliche Gleichstellung der Bäuerin im landwirtschaftlichen System. Die landwirtschaftliche soziale Absicherung der Bäuerin lässt sehr zu wünschen übrig. Da kann ich noch mal ein paar Beispiele nennen, wie zum Beispiel, dass die Bäuerin keinen eigenen Anspruch auf Altersgeld hat. Dass bisher keine geregelte Mutterschutzregelung da gewesen ist. Das ist zwar inzwischen jetzt umgeändert worden, seit der Gesundheitsreform 1989 ist zum Beispiel die Mutterschaftsregelung 6 Wochen vor der Geburt und 8 Wochen nach der Geburt als Kannbestimmung eine Haushaltshilfe zu gewähren. Lediglich nur als Kannbestimmung, muss man wohl dazu sagen. Das heißt, die sozialen Versicherungsträger, weiß man aus Erfahrung, halten sich bisher noch nicht dran. Man muss also darum bitten, dass sie sich daran halten.
Ja, der Knackpunkt ist, wenn ich da an unser Vorgespräch gerade nochmal mich daran erinnere, dass im Grunde die Bäuerin zwar beruflich tätig ist in dem landwirtschaftlichen Betrieb, aber im Grunde sozialrechtlich als Hausfrau im Grunde läuft und damit gar nicht als Arbeitskraft sozialrechtlich zu sehen ist. Ist das so?
Ja, das ist das Dilemma der Bäuerin. Die Bäuerin ist dreifach belastet. Erstens mit Haushalt, zweitens mit Kindererziehung und drittens mit dem Betrieb. Sie ist immer hin und her gerissen in jedem Arbeitsbereich. Der kommt zu kurz. Und sie wird ungerechterweise vom Staat nur als Hausfrau angesehen. Sie hat also keine, wenn sie krank wird, hat sie keinen Ersatzanspruch auf Krankengeld, so wie es der Bauer haben würde.
Bevor wir jetzt gleich nochmal uns dem Telefon widmen, noch vielleicht gerade zu dem Thema, sonst wird es vielleicht etwas chaotisch, nochmal eins. Du hattest vorhin auch gesagt, dass es in Selbstverwaltungsorganen, wobei du erklären vielleicht nochmal müsstest, was das heißt, dass da keine Möglichkeit der gleichberechtigten Mitsprache ist, wo also in bestimmten Gremien schließlich immer der Mann derjenige ist, also der Bauer derjenige, der dann hingeht und verhandelt oder spricht oder wie auch immer. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Ich denke, keine Möglichkeit ist falsch gesagt. Die Frauen müssen die Möglichkeit nutzen, zu diesen Veranstaltungen zu gehen. Es ist so, dass diese Versammlungen eine Männerdomäne ist.
Was sind das für Versammlungen?
Das sind zum Beispiel Versammlungen, die von Genossenschaften stattfinden oder Versammlungen in Gremien vom Landwirtschaftsamt her oder von den Krankenkassen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich da als Frau einzubringen.
Und wieso geht es als, wieso machen, ist das eine Männerdomäne?
Schwierig für eine Frau in eine Männerdomäne einzubrechen, weil das Gesetz oder diese Struktur in der Landwirtschaft ist vorhanden, dass die Frauen zu Hause sind am Herd und die Männer die politische Sache übernehmen oder Betriebssache.
Vielleicht jetzt nochmal, ist es noch derselbe wie eben oder? Weiß niemand. Also dann nochmal ein Höreranruf oder Hörerinnenanruf. Ich höre dich. Sag doch mal.
Ja, ich bin hartnäckig dran geblieben und der Punkt ist auch recht interessant. Es ging nochmal um die Direktvermarktung und bisher ging es um die Männerdomäne, dass die den Betrieb übernehmen. Also meiner Erfahrung nach wird die Direktvermarktung auf die Frauen abgewälzt. Also ich wollte das ganz gerne mal in dieses Gespräch einbringen, zu fragen, ob dieser Eindruck richtig ist, dass alle Mehrarbeit, die mit der Direktvermarktung zusammenhängt, den Frauen delegiert wird. Und der zweite Punkt, vorhin hat sich das alles so mehr oder weniger schon fast nach einer Werbesendung für Direktvermarktung angehört. Der Landesvater Späth zum Beispiel ist auch sehr der Direktvermarktung zugetan. Wahrscheinlich deshalb, dass die bäuerlichen Betriebe so langsam als eigenständige Unternehmungen an den Markt geschleppt werden. Das würde ich auch ganz gerne mal
hören, ob das nicht alles ein klein bisschen zu eitel Sonnenschein ist, was da bisher dargestellt wurde.
Erstmal nochmal Männerdomäne-Sache bzw. Selbstvermarktung. Ist richtig, was Sie sagen, das ist eine Sache von den Frauen. Das heißt, die Frau hat zusätzlich noch eine Aufgabe zu den bisherigen bekommen. Zum anderen sollte das keine Werbung sein für Direktvermarkter. Wir sind ein Direktvermarkterbetrieb, ich kann nur aus eigener Sache sprechen. Und ich denke, wir haben vor 6 Jahren damit angefangen und es war noch eine Zeit, wo der Markt noch offen dafür war. Und für die jetzigen Betriebe, die damit starten wollen, wird es schwierig sein, Leute zu finden, die bei ihnen zu kaufen. Es wird immer schwierig sein, einen Anfang zu starten. Aber ich denke, man muss es auch aus der anderen Sicht heraus sehen. Selbstvermarktung, man hat Kontakt zum Verbraucher. Es ist eine viel befriedigende Arbeit, als wenn ich meine Produkte der Erzeugergenossenschaft abliefere und hinterher zufrieden sein muss mit dem, was ich bekomme.
Ich glaube, das war auch ein bisschen verkehrt verstanden. Ich habe mich deshalb ein bisschen gewundert, weil es auch von der Landesregierung propagiert wird. Und ich wage mal die These, dass das die Direktvermarktung kein Konzept ist, was entgegen der bisherigen Politik läuft und diese Krise, die jetzt gerade entstanden ist, lösen wird, sondern ich denke, das ist mehr oder weniger eine Anpassungsmaßnahme.
Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit jetzt auch in der nächsten Gesprächsrunde, wir wollen jetzt ja gleich nochmal auf ökonomische Fragestellungen eingehen, vielleicht kommen wir der Sache da auch ein bisschen näher, denn ich merke, wenn ich auf die Uhr gucke, uns läuft die Zeit tierisch davon und wir werden es vielleicht auch einfach im Auge behalten müssen.
Klingt mich auch an dieser Stelle gerne wieder
auf. Okay, trotzdem herzlichen Dank für den Anruf. Und dir, Helga, herzlichen Dank fürs Kommen. Ich denke, wir belassen es mal einfach dabei, sonst kriegen wir die Kurve nicht.
Moment. Da hat gerade nochmal ein Hörer angerufen und hätte gerne Adresse für Direktvermarktung.
Ist die Frage, welche Verbände organisieren sowas? Oder vielleicht macht er mal das Mikro auf, damit ich hören kann.
Sagst du es nochmal?
Ja, vielleicht kann die Michi einfach mal den Regler so hochziehen, dass ich das Telefon höre. Dann könnte ich nämlich die Antwort auch geben.
Der Hörer war vorhin schon dran, der hat wieder aufgelegt.
Oh, Pech gehabt. Okay, gut.
Mal gucken, ob wir mit dem nächsten Beitrag mehr Klarheit reinkriegen als das Chaos, was jetzt am Schluss ein bisschen geherrscht hat. Aber auch das wird mit Sicherheit noch geklärt werden. GATT und EQ, zwei Themen, zwei Gäste, ein Gespräch und im Grunde auch ein und dieselbe Sache im heutigen Ökonomieteil des Dienstag-Infos. Das erste Thema, das die Wirtschaftsseiten der letzten Tage beherrschte, GATT. General Agreement of Tariffs and Trade, zu Deutsch ungefähr übersetzt mit allgemeines Zoll- und Handelsabkommen. Das Abkommen wurde 1947 auf US-Initiative abgeschlossen und 4 Jahre später auch durch die Gegenwart der neuen Bundesrepublik Deutschland beglückt. Aktuell sind es 107 Staaten, darunter auch Polen, die GSFR, Ungarn. Die UdSSR und die Volksrepublik China stehen noch auf der Warteliste. 107 Staaten also, die die Ziele des Abkommens auf ihre Wirtschaftsflaggen geschrieben haben. Liberalisierung des Welthandels, Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen. Die Gleichbehandlung aller Mitglieder ist eins der offiziellen Ziele des Abkommens, das dafür die Ausdrücke wie Abschaffung der Diskriminierung und Durchsetzung der Meistbegünstigung prägte. Dennoch gab es und gibt es in der fast 50-jährigen Geschichte des GATT immer wieder heftige Auseinandersetzungen um die divergierenden Absatz- und Schutzinteressen der einzelnen Mitgliedstaaten. 8 verschiedene Verhandlungsrunden, in denen diese geklärt werden sollten, wurden bisher einberufen. Die achte, letzte Woche gescheiterte sogenannte Uruguay-Runde war 1986 von den USA einberufen worden. Vor dem Hintergrund eigener Handelsbilanzdefizite forderte sie ungehemmte Exportmöglichkeiten in Sachen Agrarprodukte, Textilien und Dienstleistungsbereich. Gerade aber die Forderung an die EG, Subventionen für Agrarprodukte und deren Export massiv zu kürzen, führten letztlich zum endgültigen Scheitern. Weder die Forderung nach 90%iger Kürzung noch der schwedische Kompromissvorschlag real 30% Subventionen bis 1995, also innerhalb der nächsten 5 Jahre zu streichen, schien den EG-Ländern akzeptabel. Für die Länder des Trikons ist dieses Scheitern vorderhand zumindest zwiespältig. Dass man sich in dieser Runde schon auf ungehemmte Expansion des Dienstleistungssektors geeinigt hatte, hätte besonders ihren eigenen Dienstleistungssektor schwer zu schaffen gemacht. Andererseits droht jetzt, falls bis Januar kein neuer Kompromiss in der Agrarfrage gefunden wird, unter anderem und unter Umständen ein Dumpingkrieg zwischen den USA und der EG. Ein Krieg, bei dem die Trikon-Interessen in diesem Bereich völlig unter den Tisch fallen würden. Soweit zu den GATT-Verhandlungen letzte Woche, jetzt zu den Gästen hier im Studio aus Nürnberg, nicht extra dafür, sondern für die Veranstaltung des ISF heute Abend angereist, sind Norbert Renkel und Fritz Kaiser von der marxistischen Kritik in Nürnberg, die sich in den letzten Jahren aus marxistischer Sicht sehr intensiv mit solchen ökonomischen Fragen auseinandergesetzt hat. Bevor wir zum Scheitern dieser oder vorläufigen Scheitern dieser achten GATT-Runde kommen, vielleicht grundsätzlich nochmal das nachvollziehen zu lassen, warum denn die USA Anfang der 50er Jahre überhaupt sowas eingeleitet hat, wie diese GATT-Runde, denke ich an die Geschichte zurück, das Mittelalter war ja geprägt davon, dass die Herrschaftshäuser und die reichen Städte hohe Stadtmauern gebaut haben, um den Außenhandel möglichst kontrollieren zu können, dass da nichts rein und raus ging unkontrolliert und jetzt die USA ab den 50er Jahren so eine Linie gefahren haben, dass die Grenzen möglichst fallen für den Handel, dass der möglichst frei flottieren kann. Wie kommt denn so eine Entwicklung?
Nun, ich denke, man muss zunächst mal davon ausgehen, dass rein historisch immer die Länder besonders vehement für Freihandel plädiert hatten, die auch eine entsprechende Stärkeposition wirtschaftlicher Art schon eingenommen hatten. Man muss da etwa denken an England, die in den 18. und 19. Jahrhundert die Träger des Freihandelsgedankens immer waren und entsprechend der Hintergrund war einfach, dass sie die am meisten entwickelte Wirtschaftsnation waren, wogegen eigentlich alle Länder, die zunächst mal so einen Entwicklungsschritt noch vor sich hatten, immer eine Form von Protektionismus gepflegt haben. Die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg der USA, vielleicht kannst du
die
dazu sagen?
Kann man so schildern, dass halt nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch durch den Zweiten Weltkrieg die USA die Nation überhaupt waren auf dem Weltmarkt. Und Europa lag damals halt da nieder. Die USA hat ja auch ein wesentlich höheres Produktivitätsniveau als alle anderen Länder. Und in dem Sinn hat sie natürlich auch von der Herstellung vom Freihandel profitiert. Auch dann.
Aber jetzt die Einladung dieser achten GATT-Runde wurde sehr stark wieder von den USA initiiert, wie gesagt vor ungefähr 4 Jahren, in einer Zeit, wo die USA massiv Außenhandelsdefizite hatte. Also und wurde jetzt im Grunde durch die EG, die ja weltwirtschaftlich eine relativ starke Position hat im Moment, so zumindest jetzt erstmal zum Scheitern gebracht.
Also das Interesse der USA würde ich da halt vor allem diesen Agrarsektor zuordnen, der halt...
Und der Dienstleistungssektor andererseits.
Ja, ja. Die...
Ja, man sollte es vielleicht so aufziehen. Also die USA sind in die letzten Jahrzehnte, waren eigentlich Jahrzehnte des Verlusts an Stärke oder des relativen Verlusts an Stärke der USA gegenüber den aufkommenden Nationen, vor allem den Zentren in Europa, BRD vor allem und Frankreich und andererseits Japan im südostasiatischen Raum. Und sie sind in einer Bedrängnis, ganz klar, Riesenhandelsdefizite, Staatsverschuldung etc. Und was jetzt natürlich und gerade ihre industrielle Basis ist zusammengeschmolzen. Und insofern, denke ich, kann man dieses Bestehen auf der Liberalisierung des Dienstleistungshandels so auch interpretieren, dass sie versuchen, da ihre Stärke auf diesem Sektor auszubauen. Hm. Und daher wahrscheinlich die Bestrebungen.
Das heißt aber nicht, dass die USA auf anderen Gebieten nicht auch selber protektionistische Tendenzen entwickeln werden oder es zum Teil eben auch schon tun. Hm. Also man kann es vielleicht im Sinne von einer Spieltheorie ein bisschen darstellen, dass im Prinzip die fürs Kapital, wenn man es weltmäßig sieht, das Ideale natürlich der Freihandel wäre. Aber für die einzelne Nation ist es unter bestimmten Gesichtspunkten besser, sich davon abzuschotten und dem Riegel vorzuschieben.
Hm. Kommen wir zu dieser Abschottungstendenz, damit wir das zweite Thema vielleicht auch noch haben. Mit einer zweiten Sache, die auch schon angekündigt worden ist, nämlich der ECO, ein sehr verwandtes Thema. Ende dieser Woche wird in Rom zu einer europäischen Regierungskonferenz geladen. Das Ziel ist die Vorbereitung eurer europäischen Währungseinheit, was einmal auf allen europäischen Münzen statt Mark, Pfund, Franc und so weiter stehen soll, hat heute schon einen Namen, nämlich ECO. Ausgeschrieben klingt es zwar weniger heimelig, European Currency Unit, also europäische Währungseinheit. Was da bar Münze werden soll oder auch nicht, gibt es künstlich schon länger, als theoretische Verrechnungseinheit aller europäischen Länder außer Griechenland und Portugals. Nachdem die USA anfangs der 70er Jahre das Währungsabkommen von Bretton Woods gekündigt hatten, wollte 6 EG-Länder wenigstens ihre Währung zueinander relativ stabil halten. Gegenseitige Kursschwankungen sollten maximal 4,5, im Ausnahmefall 6% betragen. Jetzt aber zur Realisierung eines EG-Binnenmarkts, wo Produkte und Kapital, Mensch und Maschine nach Herzenslust innerhalb Europas verschoben werden sollen, gibt es nun massives Interesse, diesen ECO zu einer wirklichen Währung zu machen. Der EG-Präsident Delors entwickelte einen 3-stufigen Plan, erst engere währungspolitische Zusammenarbeit, ab 1994 Errichtung eines europäischen Zentralbanksystems und spätestens 3 Jahre später soll die Vorbereitung einer gemeinsamen Währung anfangen. Hier mit all diesen ECO-Sachen haben wir eigentlich ein bisschen, was du jetzt gerade auch schon andeutest, dass es unter bestimmten Situationen günstiger sein könnte für Länder, sich protektionistisch im eigenen Bereich zu verhalten, sowas für Europa. Nämlich, dass Europa, das wäre jetzt meine Frage, ob ihr so einer Einschätzung zustimmt, in dieser europäischen Währungsunion im Grunde was genau Gegenteiliges zu der vorher geschilderten GATT-Idee macht, nämlich sich nach außen eben doch abschotten.
Na, es ist zweischneidig. Es ist natürlich einerseits eine Abschottung nach außen, es ist andererseits aber eine Vernetzung nach innen. Und erst einmal stand Europa für das Zusammenwachsen dieser Märkte. Und in dem Sinne steht die Tendenz zu diesem ECO innerhalb dieser Linie ein Wirtschaftsraum. Es ist nur die Frage, ob nicht innerhalb der EG auch Kräfte am Wirken sind, die das wieder auseinandertreiben.
Diesen ECO.
Diese Tendenz ja zum ECO, die gibt ja auch hier große Schwierigkeiten, die darin bestehen, dass eben die Furcht umgeht, gerade in Deutschland, dass aus der EG über ECO eine Inflationsgemeinschaft wird, im Sinn von dem Überschwappen von Inflationspotenzialen, die sich in anderen Ländern angesammelt haben, vor allem auch in Großbritannien, die dann durch eine gemeinsame Währung natürlich auch die bisher harte Mark erreichen. Mhm. Insofern setzt der ECO auch eine Gleichschaltung der Geldpolitik voraus, überhaupt der wirtschaftlichen Eckdaten, und die Ungleichgewichte, die es auf der Weltebene gibt, die gibt es auch natürlich auf der EG-Ebene.
Hm. Wie ist denn das grundsätzlich von eurer Einschätzung? Also das möchte man auch nicht verhehlen. Es gibt vehement Kritik, auch gerade von deutscher Seite. Die sagen, unsere Währung ist so stabil, wir werden uns da gar nicht drauf einlassen. Andere sind hoch daran interessiert, dass es diesen ECO gibt. Auf der anderen Seite, GATT scheitern oder nicht scheitern. Ihr aus Nürnberg seid ja allesamt Krisentheoretiker. Werden denn diese Sachen, egal ob jetzt dieser ECO eingeführt wird noch dieses Jahrtausend, ob GATT weiter scheitert oder nicht scheitert, wird es denn grundsätzlich eurer Ansicht nach an der Weltwirtschaftssituation groß was ändern oder nicht?
Also jetzt die Grundtendenzen der Weltwirtschaft zusammenzufassen, traue ich mir nicht zu in ein paar Sätzen, aber ich will es mal so sagen, es gibt eine Tendenz hin zur Krise, die Krise ist schon näher gerückt, die dritte Welt ist faktisch bis an die Oder vorgerückt auf der einen Seite, die dritte Welt ist schon lange davon erfasst und die Krise rollt praktisch vom Süden her auf Europa zu. Europa wird davon sicher nicht verschont bleiben. Die Inflation, die mit dieser Krise einhergeht, kommt ohnehin. Ob sie nun über den EQ kommt oder nicht, das ist eine zweite Frage. Sie wird sicherlich nicht zu bremsen sein. Sie ist auch nicht zu bremsen über eine Geldpolitik, weil die Geldpolitik voraussetzt, dass eine nationale Souveränität, relativ geschlossene Binnenmärkte existieren. Und die Finanzmärkte haben sich gegenüber dieser nationalen Geldpolitik längst verselbstständigt. Wenn man sich den Spekulationsüberbau anschaut, die Euro-Geldmärkte, dann ist eigentlich eine wirkliche Lenkbarkeit dieses sowohl geldpolitisch als auch fiskalpolitisch nicht mehr möglich.
Wie wir sehen, ein Bereich, wo noch auch viel Spekulation für die Zukunft übrig bleibt. Wie wir auch sehen, die Zeit läuft davon noch viel für Radio Dreieckland aufzuarbeiten. Ich danke euch beiden mal, dass ihr hierher gekommen seid. Mal gucken, ich weiß jetzt nicht, wird irgendwas im Programm geendet werden? Weiß nicht, welcher Beitrag kommt. Ich danke euch jedenfalls.
Krieg und oder Frieden am Golf. Innerhalb der letzten Tage schwenkte die Golfberichterstattung in den Headlines von Funk, Fernsehen und Presse um. Friedensoption am Golf doch noch drin, heißt seither die Devise. Verhandlungen zwischen dem Irak und den USA seien wahrscheinlich. Allerdings, nach wie vor geht außerhalb der Schlagzeilen der Truppenaufmarsch der USA in der Realität am Golf unvermindert weiter. Ist die sogenannte friedliche Lösung der Golfkrise zu erreichen auf den Verhandlungsweg zwischen dem Irak und den USA eventuell ausschließlich ein publikumswirksamer Bluff? Zur Beleuchtung dieser Frage im Folgenden ein Gespräch mit Karam Keller, selbst Ägypter, Nahostkenner und marxistischer Kritiker jeder Großmachtspolitik in der arabischen Region.
Es ist komplex. Zunächst ist ein Bluff, denn was heißt Frieden? Die USA besetzen arabische Länder, vor allem die arabische Halbinsel, besitzt ein Gebiet, das 9-mal so groß ist wie die Bundesrepublik und redet von Frieden und denkt nicht daran abzuziehen. Die USA bekunden dauernd, dass sie nicht vorhaben, die arabische Halbinsel und speziell Saudi-Arabien zu verlassen. Sie richten sich dort auf den Winter ein und nennen das Frieden, wenn sie den Irak nicht angreifen. Das ist zum einen. Zum Zweiten, in all den arabischen Ländern am Golf, außer Kuwait, wird gefordert von der Bevölkerung, dass genauso wie die Despotie der Sabah-Familie auch die dortigen Dynastien und Oligarchien abgesetzt werden. Das ist derzeit nicht durchführbar wegen der Besetzung dieser Länder durch US- und englische Truppen hauptsächlich, nebst französischen. Also auch hier ist ein Frieden nicht denkbar, bevor die USA total abziehen aus der arabischen Halbinsel. Drittens, es ist natürlich auch möglich, dass ein Angriff gegen den Irak offen bleibt. Ob der Irak wirklich aus dem Schneider ist, bleibt abzuwarten. Ich kann auch dazu nicht genauer sagen, aber Frieden beginnt erst dann, wenn alle fremden Truppen der USA und anderer NATO-Staaten außer der arabischen Halbinsel abziehen.
Von einem Abzug der USA bzw. NATO-Kampfverbände ist allerdings gegenwärtig absolut nicht die Rede. Auch nicht, wenn über eine mögliche friedliche Lösung gesprochen wird. Diese Lösung umfasst nämlich nach der offiziellen Lesart nur, den aktuellen Kriegsausbruch im Januar zu verhindern, zielt ausschließlich auf ein entsprechendes Verhandlungsergebnis zwischen zwei Präsidenten, Assad und Bush. Einzig die sich langsam entwickelnde Antikriegsbewegung hat da mehr und anderes im Sinn.
Die Antikriegsbewegung, wie sie hier in Westeuropa einschließlich Bundesrepublik und den USA, das ist natürlich ein sehr wichtiger Antikriegsfaktor, die Forderung an die GIs, die US-Soldaten zu desertieren, weiterhin kein Blut für Erdöl. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, sehr, sehr zu unterstützen, ist aber immer noch sehr klein auch relativ zum Beispiel zu Vietnam. Aber es beginnt immer klein an, diese Bewegung wächst und verdient jede Unterstützung und wird ganz bestimmt sicher die USA zum Nachdenken zwingen.
Was hält nun Karam Keller eigentlich von den Verhandlungen, um deren Form sich zurzeit die Außenminister des Irak und der USA noch streiten?
Ja, ich bin ehrlich gesagt sogar misstrauisch gegenüber diesen Gesprächen, weil daraus eventuell ein fauler Kompromiss herauskommen kann. Also die Möglichkeit, dass der Irak Zugeständnisse an die USA machen kann, in der Richtung, dass eine US-militärische Präsenz in Teheran, in Saudi-Arabien, am Golf, dass NATO-Präsenz am Golf im arabischen Meer auch von Irak hingenommen wird, wenn wiederum von Seiten der USA, NATO, dem Irak Zugeständnisse gemacht werden können. Also diese Kuhhandel sehe ich mit Misstrauen.
Kuhhandel der Regierungen auf Kosten der arabischen Völker. In Anbetracht dieser Situation fragte ich zum Abschluss unseres Gesprächs Karam Keller nach seiner Empfehlung für die Menschen, die sich gegen einen solchen Kuhhandel und für wirklichen Frieden am Golf einsetzen wollen.
An dieser Forderung ist festzuhalten, kein Krieg im Golf und auch nicht anderswo, aber auf jeden Fall keine Zugeständnisse in der Frage, dass in der arabischen Region keinen Platz gibt für NATO-Truppen, für die USA, dass hier der totale Abzug notwendig ist und sofort und bedingungslos. Das ist kein amerikanisches Territorium, kein westliches Gebiet und ein ausländisches Einfluss hier ist eine ständige Bedrohung an die Völker der Region. Und deshalb müssen die Freundinnen und Freunde, die auch in Freiburg zusammen an Städten demonstrieren werden, das bekunden und nicht etwa annehmen, dass nicht Krieg gleich Frieden bedeutet.
Ja, und an dieser Stelle möchte ich noch hinweisen auf die Demonstration, die hier in Freiburg stattfinden wird, am Samstag, jetzt den kommenden Samstag, 15.12. Freiburg, 12 Uhr, Bertelsbrunnen, kein Krieg am Golf, kein Krieg für Öl und Profite. Und außerdem noch ein zweiter Hinweis zu einer 60-minütigen Sondersendung unserer Internationalismus-Redaktion zum Irak am Donnerstag zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr, also Beginn nach der ersten halben Stunde des Infos bis 19.30 Uhr.